Ich habe eine große Schwester. Hat hier noch jemand Geschwister von euch? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, so dieses Buhlen, sag ich mal, um die Anerkennung des Vaters, der Mutter, um die Aufmerksamkeit, so das Gefühl, ach, meine Schwester hat es ja viel besser erwischt. Sie wird bevorzugt, kriegt mehr Anerkennung, steht mehr im Fokus. Und ja, schlimm ist es dann, wenn es auch noch stimmt. Und ich sehe es jetzt aus einer anderen Warte, weil ich bin ja auch Vater und ich sehe, wie schwierig es ist, es den Kindern immer irgendwie, oder anders ausgedrückt, meine Aufmerksamkeit und meine Liebe und meine Anerkennung irgendwie so zu verteilen, dass beide zufrieden sind. Das ist eine schwere Aufgabe, aber wir müssen ja nicht vollkommen sein, Gott sei Dank. Wichtig ist, dass man sein Bestes tut. Und in meiner Predigt geht es heute Morgen genau um solche Gefühle des zu kurz gekommen Seins aus der Sicht eines älteren Bruders. Und der Titel der Predigt, der benachteiligte Sohn. Obwohl dieselbe Familie, dieselben Eltern, die Kinder sind ja auch oft total unterschiedlich. Geschwister sind oft ganz unterschiedlich. Und vielleicht dämmert es schon dem einen oder anderen, um welches ungleiche Bruderpaar es hier geht. Es geht nicht um Kain und Abel, nein, es geht um Lukas 15, den jüngeren und den älteren Sohn. Und ich möchte die Geschichte vorlesen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Lukas 15, 11 bis 32, eine längere Passage, aber wir dürfen uns das mal in aller Ruhe anhören und uns dafür öffnen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, siehe, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Soweit die Geschichte. Und heute Morgen wollen wir den Fokus auf den älteren Bruder legen. Die Geschichte vom jüngeren Sohn ist eigentlich recht eindeutig. Er bricht mit allen Traditionen, er bricht das Gesetz und vor allen Dingen bricht er das Herz des Vaters, indem er seine Unabhängigkeit auslebt und dann von der Sünde und dem Teufel beraubt, erkennt er seinen jämmerlichen Zustand und kehrt wieder zu seinem Vater zurück. Und zwischen den beiden hier beschriebenen Brüdern herrscht doch eine sehr große Unterschiedlichkeit. Der ältere Bruder versucht alles, um dem Vater gehorsam zu sein, seine Pflichten ordentlich zu erfüllen. Und für den jüngeren Sohn ist Pflichterfüllung ein Greuel, weil sie seine Freiheit einschränkt. Er denkt, dass es noch viel mehr zu erleben und zu genießen gibt, als ewig bei seinem Vater zu sein. Der ältere Bruder hatte alles mitbekommen, die Gerüchte über wilde Partys und das zügellose Leben hatten Schande über die Familie gebracht. Es kamen laufend schlimme Nachrichten aus der Ferne, wo der jüngere Bruder sich aufhielt. Und er dachte oft, wenn nur der Kummer meines Vaters aufhören würde. Aber tagtäglich steht der Vater an der Tür, schaut die staubige Straße hinunter, hält Ausschau und wartet auf die Rückkehr des jüngeren Sohnes. Und er sehnt sich nach ihm, er weint in einsamen Stunden, wartet auf den Sohn, betet für ihn. Der ältere Sohn konnte das einfach nicht nachvollziehen, er konnte es innerlich nicht verstehen. Dem Vater ist doch vor allen Leuten, von dem ganzen Dorf, von der ganzen Sippe, Schande bereitet worden. Der jüngere Bruder hatte das Bankkonto ruiniert. Er hatte das Gesetz mit Füßen getreten und dem Vater sehr wehgetan. Wahrscheinlich konnte der jüngere Sohn froh sein, dass nicht sein älterer Bruder ihm zuerst entdeckte, als er wieder nach Hause kam. Sonst hätte es eins auf die Mütze gegeben, oder er hätte seinen Bruder einfach wieder weggeschickt. Er hätte ihm keine Vergebung, keine Feier, keine freudige Heimkehr bereitet. Zum Zeitpunkt der Heimkehr des jüngeren Sohnes war der ältere Sohn noch auf dem Feld bei der Arbeit. Und er bemerkte sofort, dass sich etwas Außergewöhnliches abspielte. Vermutlich ärgerte es ihn, dass dort ein Fest veranstaltet wurde, ohne dass es mit ihm, dem Juniorchef, abgesprochen war. Er rief einen Knecht herbei, der ihm sagte, Anlass für das Fest ist die Freude, dass dein Bruder zurückgekehrt ist. Und die Erwähnung, dass das Mastkalb geschlachtet wurde, genügte, um den älteren Sohn völlig aus der Fassung zu bringen. Er dachte vielleicht insgeheim, naja, dieses tolle Mastkalb ist ja eigentlich, sollte eigentlich für mich bestimmt sein, denn ich war ja die Zuverlässigkeit in Person. Und der Vater hatte inzwischen bemerkt, dass der ältere Sohn nicht ins Haus gekommen ist, um am Fest teilzunehmen. Und da der Vater seinen älteren Sohn sehr liebte, verließ er das Fest und ging zu ihm hinaus. Er redete ihm gut zu, aber der ältere Sohn ließ sich nicht überreden, hineinzukommen. Und trotzig wirft er dem Vater Ungerechtigkeit vor. Und das Benehmen seines Bruders, das frühere Benehmen, das stellt er als besonders schlimm und verwerflich hin. Und ohne die leiseste Spur des Vorwurfs reagierte der Vater im Gleichnis auf den verärgerten Sohn. Er erinnerte ihn nur daran, dass alles, was ihm gehörte, dem Vater, auch natürlich dem ältesten Sohn gehörte. Und er wies darauf hin, dass der jüngere Sohn doch sein Bruder wäre und es auch für ihn Grund gäbe, sich zu freuen. Aber auch die Beziehung zwischen Vater und dem älteren Sohn war gestört. Deswegen auch die Beziehung zwischen den Brüdern. Das eine hing mit dem anderen zusammen. Der ältere Sohn, ein Pflichtmensch, einer, der für Ordnung war, für Anstand und Beständigkeit, üb immer Treu und Redlichkeit. Einer, der sich selbst nichts gönnte, rechtschaffen, verantwortlich, treu und brav. Vielleicht auch ein bisschen langweilig. Er war bescheiden und bemüht. Er hatte sich und sein Leben unter Kontrolle. Er plante seine Zukunft. Bei Licht gesehen kann ich dieser Figur viel Positives abgewinnen. Also die Pflicht ruft, gehen wir mit ihm aufs Feld, an die Arbeit. Tag für Tag dasselbe. Im Haushalt, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft, in der Schule. Und so verging die Zeit, die Lebenszeit voran. Meistens merkte er das kaum. Höchstens mal am Jahresende oder am Geburtstag. Oder dann, wenn er sich das Leben anderer anschaute. Oder an dem Tag, als der jüngere Bruder nach Hause kam. Der andere, der tauge nichts, der tue nicht gut, der aber doch schon wieder auf die Füße gefallen war. Der es immer wieder schaffte, irgendwie die Kurve zu kriegen. Wenn der Ältere anfing zu vergleichen, dann kam ihm dieses Gefühl hoch, zu kurz zu kommen. Dann nagte der Neid, die Verbitterung, wie ungerecht ist das Leben. Und in Wirklichkeit war er wütend über sein eigenes, nicht gelebtes Leben. Wie kann er da mitfeiern, sich mitfreuen? Wie sollte er da fröhlich sein? Das war wirklich zu viel verlangt. Ich habe es schon immer gesagt, sagte er zu seinem Vater. Wo sind meine Jahre geblieben? Vater, die vielen Jahre, in denen ich Tag für Tag treu meine Arbeit für dich getan habe. Weg, einfach weg. Und was habe ich nun davon? Dass ich dir treu geblieben bin? Und dann sprudelt die ganze aufgestaute Wut aus ihm heraus. Und er redet von den unausgesprochenen Wünschen, den unerfüllten Sehnsüchten, den ungelebten Träumen. All das kam jetzt in ihm hoch und er redete sich in Rage. Die Musik des Festes schallte herüber und er fühlte, wie jämmerlich, wie unerfüllt sein eigenes Leben war. Und wir stehen daneben und hören zu. Wir denken vielleicht an unser eigenes Leben, an unsere unausgesprochenen Wünsche, unerfüllten Sehnsüchte und ungelebten Träume. Kommt da auch Neid hoch, Verbitterung vielleicht? Oder einfach die Sehnsucht nach einem anderen Leben? Es fühlt sich nicht gut an, der ältere Sohn zu sein. Derjenige, der es immer bringen muss, der immer als Vorbild herhalten musste. Es tut weh, beim Fest des Lebens außen vor zu bleiben. Den Kürzeren gezogen zu haben. Hat der Vater mich übersehen? Ist er wohl ungerecht gewesen beim Austeilen des Erbes? Der jüngere Sohn, der sein Leben und massig an Geld in den Sand gesetzt hat, der bekommt sogar noch eine Party. Wie ist das denn zu verstehen? Und unser bestes Kalb, und ich habe geschuftet, Jahr für Jahr, für den Vater, und der belohnt mich nicht dafür? Der ältere Bruder hätte alles haben können. Alles, was der Vater hatte. Und eine Menge Partys dazu. Aber er war so beschäftigt damit, für den Vater zu arbeiten und die Hausregeln einzuhalten, die Hausordnung einzuhalten, dass er nie dazu kam, auch einmal die Freuden des Lebens mit dem Vater zu genießen. Und als dann der verlorene Sohn nach Hause kam, ist der ältere Sohn zornig über das Fest, das zu dessen Ehren gegeben wird. Auf jeden Fall hat der jüngere Bruder etwas gewusst, was seinem älteren Bruder verschlossen war. Er vertraute auf die Liebe seines Vaters. Der ältere Sohn hingegen hatte kein Verständnis über seine Sohnschaft. Er war stattdessen eher so etwas wie ein Sklave im Dienst des Vaters. Menschen wie der ältere Bruder, die kein Verständnis vom Vater haben, können andere auch nicht zum Vater führen, weil sie in ihrem Herzen selber kein Bild vom liebenden Vater in sich haben. Und das wollen und brauchen wir doch alle eigentlich, oder? Ich bin auch einer von denen, die kein Bild vom Vater in mir hatte. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, mein Vater war zwar körperlich anwesend, aber ich kannte ihn nicht wirklich. Ich hatte keinen Bezug zu ihm. Ich hatte kein Bild von ihm. Er war mir nicht zugewandt. Und so war es am Anfang auch schwer, erst mal zu Gott durchzubrechen, bis Gott zu mir durchgebrochen ist, mit seiner Liebe. Und das Erste, woran ich mich erinnere in meiner Beziehung zu Gott, was wirklich wesentlich war, ist diese Erfahrung der Vaterliebe Gottes. Das ist das, was mich persönlich wirklich überzeugt hat. Das hat den Unterschied ausgemacht. Da wurde bei mir der Schalter umgelegt. Und das ist etwas, was mein Leben total geprägt, dieses Thema total geprägt hat mein Leben und auch umgekrempelt hat. Nicht das möglichst genaue Befolgen von Regeln und Ordnungen machen einen Christen aus, sondern das Vertrauen auf die Liebe unseres Vatergottes. Darum geht es. Nah bei Gott Vater zu sein, nah bei ihm zu sein, eine Sehnsucht nach Gott zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen und zu wissen, dass das den Unterschied macht. Wie im Psalm steht, Gott nahe zu sein, dir Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Oder wie David auch gebetet hat, Herr, nimm, du kannst mich bestrafen, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Deine Nähe, deine Gegenwart, deine Vaterliebe, lass mich nicht allein. Und nochmal, Christsein, das Entscheidende ist, Gott ihn zu kennen, sein Wesen zu kennen, eine Beziehung zu ihm zu haben und auf ihn zu vertrauen, auf seine Liebe, auf seine Gegenwart, auf seine Gnade. Und wir sehen hier ein großes Stück in der Geschichte von dem älteren Sohn, ein großes Stück Entfremdung, das da stattgefunden hat zwischen dem Vater und den beiden Söhnen. Der jüngere Sohn kommt so, wie er ist und birgt sich letztendlich wieder vertrauensvoll beim Vater. Er vertraut einfach darauf, dass der Vater gut ist. Der ältere Sohn ist gebunden, denn er müsste ja eingestehen, dass er falsche Prioritäten in seinem Leben gesetzt hatte und das kostete ihn Überwindung. Und der jüngere Sohn macht sich total abhängig von der Reaktion des Vaters, von seiner Gnade. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, ich bin es nicht wert, aber Vater, ich werfe mich dir zu Füßen, bitte nimm mich wieder auf. Und ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben. Auf was baust du dein Lebensfundament? Auf das, was du tust und was Gott unbedingt belohnen sollte? Auf deinen Dienst? Auf deine Leistung? Auf das, was du glaubst, dass Gott belohnen müsste? Oder auf die Vaterliebe Gottes? Klar wird Gott dich belohnen, aber seine Vaterliebe hat nichts mit deinem Dienst zu tun. Er liebt dich bedingungslos, einfach um deiner selbst willen. Und Gottes Liebe, seine Gegenwart, die Sehnsucht nach ihm sollte das Wichtigste in deinem Leben sein. Habe deine Freude am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Es geht um ihn. Er liebt dich bedingungslos, ob du nun ihm dienst oder ob du ihm nicht dienst. Er liebt dich bedingungslos. Einfach um deiner selbst willen. Sorry. Gottes Liebe sollte das Wichtigste in deinem Leben sein, sonst bekommst du eine Schieflage. Wenn du nicht Gottes Liebe erlebst, kannst du auch andere nicht lieben. Du kannst dich selbst nicht lieben und kannst andere nicht lieben. Wir brauchen das, in der Nähe, in der Gegenwart des himmlischen Vaters zu sein. Und zwar als Dauerhaltung, nicht nur so einmal die Woche im Gottesdienst, sondern wirklich jeden Tag diese Sehnsucht nach Gott, dieses Ausstrecken nach ihm. Herr, ich brauche dich oder ich vergehe oder ich sterbe, ich kann ohne dich nicht leben. Ja? Und diese Einstellung hatte der jüngere Sohn. Ja? Und für den Älteren war das vielleicht schon eine Pflichtübung, sage ich mal, die Beziehung zu seinem Vater. Du kannst Christ sein, ohne eine echte, tiefe Beziehung zu Gott Vater. Es ist möglich. Das geht irgendwie, aber ist nicht ideal, weil das Fundament nicht lange hält. Irgendwann bröckelt es. Und Christsein sollte aus einer liebenden Beziehung zu Gott gelebt werden, wenn es nicht in eine Religiosität, in eine Leistungshaltung ausarten soll. Und genau das hier ist dem älteren Sohn passiert. Er lebte tatsächlich mit dem Vater unter einem Dach, das heißt, er muss ihn ja gekannt haben. Aber trotzdem kannte er ihn scheinbar nicht wirklich, nicht in der Tiefe. Er lebte an ihm vorbei, das ist tragisch. Wir leben in der Gemeinde, auch unter dem Dach des liebenden Vaters, der alles für uns bereithält. Wann hast du das letzte Fest mit deinem liebenden Vater gefeiert? Wann haben wir das in Anspruch genommen, was uns zusteht, in seiner Gegenwart, von seinen Segnungen, von seinem Heil, von seiner Zuwendung, einfach weil wir seine Kinder sind? Und Gott freut sich darüber, wenn seine Kinder zu ihm kommen und sich über die Gaben freuen, die er uns zu geben hat. Oder haben wir eventuell an ihm vorbeigelebt? Jesus ermahnt uns, dass die Liebe in der letzten Zeit, in der wir übrigens leben, in vielen erkalten wird. Matthäus 24, Vers 12. Was hier heißt, dass die Liebe zunächst einmal heiß gewesen sein muss zu Gott. Wenn ich aber feststelle, dass die erste Liebe auch bei mir erkaltet ist in meinem Leben, dann habe ich vielleicht falsche Prioritäten gesetzt. Was dann? Wie gewinne ich die erste Liebe zum himmlischen Vater zurück? Was kann ich tun? Der Schlüssel zur Liebe Gott gegenüber ist die Erkenntnis seiner Liebe zu mir. So fängt es an, dass er uns zuerst geliebt hat. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, 1. Johannes 4, 9 bis 10, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Darauf kommt es vor allen Dingen an, die Erkenntnis seiner Liebe und das festzuhalten und das zu wissen und das zu verstoffwechseln, dass wir eins werden mit seiner Liebe. Und Erkenntnis bedeutet nicht nur über den Verstand, sondern meint im Hebräischen eine tiefe, ganzheitliche Erkenntnis unseres Herzens, unserer Seele, unseres Seins. Also eine lebendige, tiefe Begegnung mit dem Vater. Je mehr ich verstehe, wie gut er ist und wie gut er zu mir ist, wie viel er mir vergeben hat, wie viel er mir geschenkt hat und noch schenken will und wird, desto größer wird meine Liebe zu ihm sein. Also die mangelnde Liebe zu Gott hat mit mangelnder Offenbarung, mit mangelnder Erkenntnis Gottes in unserem Leben zu tun. Wir haben einfach Gott zu wenig erkannt. Wir brauchen Offenbarung über seine Liebe zu uns. Und das ist die Aufgabe Jesu, der uns den Vater offenbart, wie Johannes uns sagt. Und der Heilige Geist, der uns die Liebe des Vaters greifbar, erfahrbar macht. Also was sollten wir tun? Erstens, kehre um zum Vater. Der Vater hat dieselbe Liebe zum älteren Sohn wie auch zum jüngeren Sohn. Wenn du dich in der Person des älteren Bruders wiedererkennst, dann kehre um zum Vater. Bitte ihn um Vergebung, dass du versucht hast, vielleicht auf eigenen Wegen seine Liebe zu gewinnen, durch Leistung, durch Werke, Wohlverhalten, Pflichterfüllung, und komm hinein in die Gnade Gottes, in die Fülle Gottes. Aber das geht nur, indem wir das Alte ablegen und auch dadurch das entstandene falsche Gott-Vater-Bild.